Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Dunkel, dreckig, brutal. Wenn wir das Wort Mittelalter hören, dann kommen uns meist düstere Gedanken und Bilder in den Kopf. Wir sehen das Elend, riechen den Gestank. Doch das Mittelalter ist mehr. Eine Epoche der Erfindungen, der Aufbruch in die moderne Zeit, sagt Archäologe Dr. Matthias Wemhoff. Er ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und Landesarchäologe in Berlin und bringt heute Licht ins dunkle Mittelalter. Herzlich willkommen, Professor Wemhoff. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Herr Professor Wemhoff, die meisten Menschen haben ja heutzutage mit dem Heute schon genug zu tun, vor allem in diesen wilden Zeiten. Warum soll man sich trotzdem auch noch mit dem Gestern, also mit der Geschichte beschäftigen?
Ja, ich glaube, das eröffnet einfach auch nochmal andere Alternativen. Das zeigt, wie es vielleicht auch sein könnte. Und man kann mal schauen, was ist damals gut gelaufen, was ist weniger gelaufen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, die eigene Geschichte, und in der Stadt wird es dann ja besonders konkret, also die Geschichte vor Ort, auch in so eine lange Linie zu stellen. Und eigentlich haben wir es heute nötiger denn je, die Erfahrungen aller Generationen noch einzubeziehen.
Wie groß haben Sie denn das Gefühl, ist überhaupt das Interesse an Geschichte noch?
Also ich glaube, das Interesse an Geschichte ist riesig groß, in allen Varianten. Manchmal ist es ein bisschen verklärt, wie Games of Thrones oder solche Serien. Und ich glaube aber tatsächlich, das Interesse ist da und die Menschen sind neugierig. Und das Tolle ist ja, Geschichte umgibt uns. Also man muss nur die Neugier wecken. Man muss die Menschen dazu bringen, ihre Umgebung zu lesen, die Spuren der Vergangenheit in einer Stadt auch wahrzunehmen und zu verstehen. Und sofort eignet man sich das an.
Sie haben ja unglaublich faszinierende Ausstellungen schon organisiert. Ich habe mal nachgeschaut, das waren die Germanen, die Wikinger, Canossa, Alexander der Große, Heinrich Schliemann. Welche Zeit fasziniert Sie persönlich am meisten?
Also bei mir ist es schon das Mittelalter, was mich von Anfang an fasziniert hat. Da bin ich schon sehr früh hingekommen, als Schüler eigentlich schon. Da ging es darum, die eigene Stadt, in der man aufgewachsen ist, zu begreifen und nachzulesen und nachzufragen. Und dann bin ich sehr früh auf eine Ausgrabung gekommen von einem Kloster. Und da war für mich klar, genau diese Welt will ich weiter erhellen. Also es ist tatsächlich das Mittelalter eigentlich in seinen großen Facetten, so von der Karolingerzeit bis ins Spätmittelalter.
Und haben Sie auch so einen Helden der Geschichte? Sowas wird ja gerne in Interviews gefragt, in so Bögen, wo man dann so sagen muss, was man für ein Typ ist. Also Held der Geschichte.
Also das glaube ich nicht, dass man einen richtigen Held hat. Dafür sind alle zu sehr eingebunden in ihre Geschichte. Allerdings muss ich sagen, ich war lange in Paderborn.
Ja.
Und es hat mich schon fasziniert, wie zur Zeit Karls des Großen dort diese Anlage ausgebaut worden ist. Mit welchem Know-how, mit welcher Kenntnis von antiken Baumethoden, antiken Techniken und mit was für einer großen Gedankenwelt. Also das finde ich spannend, wenn man sieht, dass die Geistesgeschichte einer Zeit sich auch quasi direkt materialisiert in Gebäuden.
Herr Wemhoff, das Mittelalter nicht so düster, wie wir denken. Was denken denn die meisten von uns übers Mittelalter?
Also die meisten denken, dass so Entwicklung ganz langsam ist. Das fängt dann irgendwie mühselig an im Mittelalter, wenn so Städte entstehen. Und so ganz langsam kommt etwas dazu. Und dann wird es immer ein bisschen besser. Und heute ist es am besten. Und ich glaube, das müssen wir uns erstmal total abgewöhnen. Es gibt immer ein Hoch und Runter. Es gibt immer ganz unterschiedliche Entwicklungen. Und wenn man in die Zeit um 1200 schaut, Gisela Greichner und ich haben das in unserem Buch Gründerzeit genannt. Also tatsächlich die Epoche, wo die meisten Städte, in denen wir heute leben, gegründet werden. Dann sieht man, das ist ein Bild von Aufbruch. Das ist ein Bild von organisatorischer Kraft und von Gestaltungswillen. Da kann man nur von träumen. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Epoche, in der so viel passiert ist.
Das wundert mich jetzt, wenn Sie das sagen, weil ich habe ja auch so Bilder wie die meisten im Kopf. Da sieht man so schlammige Gassen, wirklich viel Armut, es stinkt, Latrinen, es ist irgendwie dreckig, einarmige, einäugige, so Game of Thrones. Dass Sie jetzt sagen, es war so eine Aufbruchstimmung und so ein neues Zeitalter, was da entstanden ist. Ich habe das Gefühl, die sind noch ziemlich düster in dieser Zeit.
Ja, und das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also das muss man sich total bunt vorstellen. Es gibt tolle Stoffe, es gibt wunderbare Kleidung und es ist keineswegs so, dass so eine Unterschicht das Stadtbild bestimmt, wo man sagt, die sind alle am Bettel gegangen und nur ganz wenige sind reich. Also man gewinnt den Eindruck, wenn man sich damit beschäftigt, dass es doch eine große Teilhabe gibt und dass es eine Zeit ist, in der in den Städten, auch im Unterschied zum Land, tatsächlich eine Aufbruchsstimmung herrscht und man gestalten kann. Man sieht das so wunderbar. Mein Lieblingsort ist hier in der Nähe dann Lübeck, wo man tatsächlich durch die Ausgrabung in den letzten Jahren erkannt hat, mit welcher Dynamik das passiert. In dem Buch nenne ich das der Baulöwe. Heinrich der Löwe ist tatsächlich derjenige, der optimale Voraussetzungen schafft, um Menschen dahin zu locken. Es ist ja so, wie wir es gerade wieder lernen, dass man sich um gute Leute kümmern muss, dass man die Leute anwerben muss, dass man denen spezielle Optionen bietet, also Steuerfreiheit, ein tolles Haus, optimale Voraussetzungen. Und so ist das da. Also die Häuser werden gebaut, genormt, in normiertem Bauen, seriell hergestellt und dann angeboten. Und dann versucht man, die besten Leute zu finden, die da hingehen.
Wenn es so modern war, warum haben wir so ein unmodernes Bild?
Ich glaube, das hängt schon an diesem Begriff Mittelalter, dass wir das wie eine Übergangszeit sehen. Das liegt ein bisschen daran an den Geschichtsschreibern des 19. Jahrhunderts, die ihre Zeit glorifizieren, die Aufklärung glorifizieren und die damit eigentlich auch alles, was an mittelalterliche Gesellschaft für uns heute wieder sehr anregend ist, ins Dunkel gesetzt haben. Also das ist das Gegenbild zu dem, wo wir heute stehen. Wenn man sich aber anschaut, das ist die Zeit, da werden die riesigen Kathedralen gebaut. Das ist die Zeit, wo auch kleine Städte so viel Mittel aufbringen können, dass große Kirchen entstehen, dass Stadtmauern errichtet werden und das oft in wenigen Jahrzehnten. Und wenn es fertig ist, geht es mit der Kirche wieder von vorne los. Dann stehen wir heute mit unseren klammen Kassen und öffentlichen Investitionen ganz schön angeschmiert da. Also da sieht man dann auf einmal, da war unglaublich viel Power und Gestaltungswillen.
Also der Beginn, sagen Sie, der Urbanisierung. Die Leute sind auf einmal in die Städte gezogen, haben überhaupt erstmal Städte gegründet. Warum war es denn auf einmal attraktiv, in der Stadt zu wohnen? Wir waren ja eigentlich so eine richtige Landbevölkerung.
Ja, also es geht so langsam los mit Städten. Klar haben wir die römischen Städte, die es mühsam schaffen, den Übergang ins Mittelalter zu bekommen, wie Köln, was dann eine der größten Städte wird und das Römische weit übersteigt, Trier, wo nur ein kleiner Teil der alten Kaiserstadt praktisch im Mittelalter genutzt wird. Wir haben diese Städte, die karolingischen Städte, die ja auch hier in dieser Gegend wichtig sind. Bremen, Hamburg gehen ja auch genau auf diese Gründung zurück. Aber das sind andere Formen. Da hat man den Bischof in der Mitte, das sind Domburgen, da gibt es ein Marktareal vorher. Und dann auf einmal im 12. Jahrhundert ist die Idee da, wie muss eine Stadt aussehen? Also wie muss sie gebaut werden? Und das ist eine Stadt, die von den Bedürfnissen auf einmal der Kaufleute bestimmt wird. Und das ist das. Das kommt da zusammen. Also es kommen Menschen zusammen, die Handel treiben. Es kommt dazu, dass wir ein wahnsinnig gutes Klima haben. Gisela Greichen hat das schön ausgearbeitet. Also die mittelalterliche Warmzeit tatsächlich darzustellen.
Da muss ich mal, das finde ich mich so spannend, dass es früher im Mittelalter viel, viel wärmer war und dass wir praktisch in Grönland kein Eis hatten. Also es gab im Grunde das, was wir jetzt zu erwarten haben, wenn es weitergeht mit dem Klimawandel. Es war schon mal wesentlich wärmer in Europa.
Genau, es gab eine Zeit lang, die aber stabil war, die nicht von großen Umweltkatastrophen geprägt ist, wie wir das heute erleben mit unglaublichen Regengüssen und Überschwemmungen, sondern es gab eine Phase von so gut 150 Jahren, wo es relativ warm war oder sehr warm war, wo der Weinbau bis weit in den Norden gekommen ist, wo man wahrscheinlich im Mittelalter, auch das muss man sich vorstellen, ganz bunt ständig draußen gelebt hat, auf den Straßen, was wir uns so gerade wieder erschließen. Also man war viel präsenter.
Italienisches Flair.
Italienisches Flair, glaube ich, das war vorhanden. Und das führte natürlich dazu, dass auch viel mehr angebaut werden konnte, dass viel mehr Menschen ernährt wurden, dass auch auf einmal diese Bevölkerung nach neuen Möglichkeiten suchte und damit auch das Potenzial vorhanden war, Städte relativ schnell zu füllen. Denn man muss sich vorstellen, in dieser Zeit sind 1000 Städte entstanden, um 1200 in Gegenden, wo vorher niemand war. Kann man am besten in Berlin zeigen. Das sind ja alles Zugereiste, die damals diese Städte im Osten gegründet haben. Und die müssen irgendwo hier gewesen sein, im Niedersächsischen, im Westfälischen, im Flämischen und sind dann tatsächlich auf den Weg gegangen in den Osten, um dort praktisch ihre Zukunft zu sehen.
Sie sagen gerade Weinbau. Von was haben sich die Menschen denn damals ernährt?
Also sie hatten natürlich die Ernährung im Umfeld, die Dörfer beliefern die Stadt, aber sie sind an einen internationalen Handel angebunden. Ich muss mal eben kurz in das Buch schauen, weil die Aufzählung ist so klasse, die hier Dirk Rieger, der Archäologe in Lübeck, gemacht hat, nach der genetischen Auswertung der Kloakenfunde.
Ja.
Kloaken sind ja eigentlich das Beste, was man
als Also es gab ja damals noch keine Toilettensysteme, sondern Kloaken und das war ja auch das, was so gestunken hat in diesen Städten, dass sie eigentlich keinen gescheiten Abfluss
Genau, aber es war so im hinteren Bereich eigentlich ganz modern. Also in Lübeck sieht man das. Man geht praktisch über den Hinterhof und hat dann einen eigenen Abtritt und das fällt tief unten in die Kloake. Wenn die voll ist, gibt es eine eigene Zunft oder eigene Berufsstände, die dann wieder leeren müssen. Es gibt auch schreckliche Unglücke. In Lübeck sind mehrfach Leute in die Kloake gestürzt und dann da erstickt. Aber diese Masse, die da drin ist, wenn sie nicht richtig sauber gemacht worden sind und man mal eine hat, die dann im 13. Jahrhundert oder so zugemacht worden ist, daneben eine neue, dann sieht man, was tatsächlich in der Zeit gegessen wurde. Und
das heißt, wenn man die heute untersucht, dann kann man
heute eine richtige genetische Untersuchung macht. Früher hat man ja eigentlich immer nur aussieben können und kleinste Pflanzenreste und da ist man zu einer viel, viel geringeren Zahl gekommen. Und heute hat man in den Kloaken in Nürnberg gefunden, dass um 1200 Paradieskörner, Galgern, Borago, Zimt, Koriander, Zitronen, Safran, Kreuzkümmel, Kurkuma, Datteln und Feigen, Pflaumen und Mandeln, Muskatnuss, Narde, Oliven, Ölbaumgewächse, Trauben und natürlich Pfeffer und Ingwer überall auf den Speiseplan.
Das hört sich an wie ein Rezept von Otto Lengi, von dem Starkoch heute. Wirklich, also ich meine, das ist ja köstlich. Also so wirklich geschmacksintensiv und reich haben die damals Kräuter, Gewürze Absolut. Verwendet also, und gekocht?
Man muss sich das vorstellen, dass das ein florierender Fernhandel war. Und es ist,
wie sind gesagt, die denn, bis wohin sind die denn gereist im Mittelalter?
Und es war natürlich auch der Absatzmarkt da. Ja. Geld genug hatten sie, die teuren Sachen zu kaufen. Das führt dazu, dass die Leute auch immer gewagtere und immer weitere Expeditionen machen. Mhm. Das ist ja auch die Zeit, wo dieser Hanseverbund entsteht, wo also Kaufleute als Schar sich gemeinsam auf den Weg machen. Der Weg zu den Gewürzen führte damals meistens über Nowgorod, also in Russland, am Zufluss zur Ostsee. Und dann über die russischen Flusssysteme runter bis zum Schwarzen Meer, sogar bis zum Kaspischen Meer. Mhm. Und dann trifft man auf die Handelswege, die wir als Seidenstraße kennen. Mhm. Und von da hat man den Anschluss nach Indien, nach China. Und also der Bedarf ist da, das Handelsnetz entsteht. Und die Märkte werden hier in großem Stil beliefert.
Wie viele Menschen hatten denn Zugang zu so einem Essen mit so viel Varianz?
Also das ist sicherlich nicht in der Breite der Stadt vorhanden. Aber ich glaube, viel mehr, als wir uns das vorstellen, haben davon genutzt oder davon gelebt. Also es gibt durchaus eine relativ breite Bürgerschicht in diesen mittelalterlichen Städten. Das sieht man an den großen Hausparzellen. Also wenn man so eine Stadt plant und die sind richtig vermessen worden, da kommt einer, wir beschreiben das auch in unserem Buch, wie tatsächlich ein Vermesser kommt und die Grundstücke parzelliert. Und die sind relativ genormt und relativ gleich groß. Man wartet also am Anfang auf eine wirkliche Bevölkerung von Kaufleuten, die sich diese städtischen Grundstücke auch leisten können. Später in den Jahrhunderten danach wird das dann unterteilt und dann kommen auch kleinere Häuser dazu und dann gibt es auch so Mietshäuser und so weiter. Aber am Anfang ist das noch ein anderes Hinzugehen und ich glaube, es ist tatsächlich diese große Zeit vor den Katastrophen, bevor die Pest kommt, bevor es dann wieder richtig kalt wird und es unwirtlich wird. Und da hatten viele die Zugänge da.
Sie haben ja gerade gesagt, 1200 ist so für Sie das Jahr, oder was die Moderne markiert. Wann fängt denn das Mittelalter an? Ist 1200 so mittendrin, 1400?
Also wir reden ja so von Früh- und Hochmittelalter davor. Also die Phase, mit der wir uns jetzt beschäftigen, wo es dann so richtig ins Hochmittelalter geht, so ab 1150, würde ich sagen, ist die Phase der großen Stadtentwicklung, der großen Gründung, auch der architektonischen Veränderungen, auch der Erschließung auf dem Land, nochmal neue Dorfgründungen, die Zisterzienserklöster in großer Zahl, die das Land prägen. Also das ist schon eine extreme Veränderung in der Epoche. Man sieht das Mittelalter klassisch enden eigentlich mit den Umbrüchen des 16. Jahrhunderts, mit Reformation. Und das wird dann als Aufbruch in die Neuzeit gesehen. Aber eigentlich kann man sagen, das Mittelalter hat kein klares Ende und auch keinen klaren Anfang, sondern vieles geht weiter. Es gab mal einen schönen Buchtitel, überall ist Mittelalter. Und wenn wir uns heute umsehen, dann ist das auch tatsächlich so. Also ganz viel von dem, was wir als moderne Errungenschaften sehen, ist eigentlich Mittelalter.
Der Blick ins Mittelalter, der bringt ja oft Überraschendes zutage, wie auch jetzt. Und manchmal sogar so historisches Partywissen, was Sie also durchaus noch verwenden können. Zum Beispiel in der Geschichte, die uns Historiker Tilman Bendikowski und Christiane Henningsen jetzt erzählen. Da geht es um Bienenwachs.
Das Licht. Es steht im christlichen Glauben für das Göttliche und die Erleuchtung. In Kirchen und Klöstern hat es daher eine zentrale Bedeutung. Und so werden Wachskerzen im Mittelalter zu einem begehrten Luxusgut.
Das Mittelalter war gar nicht dunkel. Selbstverständlich gab es Licht. Es war nur ungleich verteilt, jedenfalls was die künstliche Beleuchtung betrifft. Die allermeisten Menschen, wollten sie abends nicht im Dunkeln hocken, griffen zu Lichtern aus tierischem Fett oder Talg. Die aber qualmten mächtig und stanken furchtbar. Nicht so in den Kirchen. Hier brannten auf zahlreichen Altären oft Dutzende von Kerzen, einige von ihnen mannshoch. Sie verwandelten die Kirchen in die hellsten Räume, die die Menschen im Mittelalter kannten. Aber, und das war den Theologen wichtig, sie mussten aus reinem Bienenwachs sein.
Schon in der Antike gilt die Biene als reines und keusches Wesen. In der christlichen Kirche werden sie als Symbol der Jungfräulichkeit gedeutet. Eigentlich beruht das auf einem Irrtum. Bienen würden sich ungeschlechtlich fortpflanzen, heißt es. Und man sieht Parallelen zur Jungfrau Maria. Ein Irrtum, der im Mittelalter zu einer Riesennachfrage von Kerzen aus reinstem Bienenwachs führt. Kirchen und Klöster werden zu Großverbrauchern. Die Nachfrage führt zu hohen Preisen. Selbst in Fürstenhäusern und auf Burgen gilt die Wachskerze aufgrund der Kosten als purer Luxus.
Diesen Luxus ermöglichten die Bienen. Sie lieferten nicht nur den einzigen Süßstoff des Mittelalters, den Honig, sondern auch das begehrte Wachs. Aber nur in kleinen Mengen. Rund 600 Gramm pro Bienenvolk im Jahr. Wachs war so wertvoll, dass es zuweilen als Zahlungsmittel genutzt wurde. Und wer in eine Zunft oder eine Bruderschaft eintreten wollte, musste Wachs in bestimmten Mengen beibringen, als Eintrittsgebühr sozusagen. Kein Wunder, dass der Raub solcher Bienenkörbe im Mittelalter hart bestraft wurde. Wiederholungstätern drohte sogar die Todesstrafe.
Über 900 Jahre hinweg sind Bräuche und Riten ohne Bienenwachskerzen nicht denkbar. Osterkerzen, Sterbekerzen, Opferkerzen, Anlässe gibt es unendlich viele. Die Kerzenherstellung erlebt eine Blütezeit. Dem zunehmenden Wachsbedarf im Mittelalter kann die heimische Produktion allein nicht genügen. Und so wird Wachs neben Pelzen, Salz und Fisch zu den Hauptartikeln des hansischen Handels. Große Mengen werden aus den waldreichen östlichen Ländern eingeführt. Kaufleute der Hanse bringen Bienenwachs von Nowgorod über Königsberg nach Brügge oder Lübeck, von wo aus es weiterverkauft wird. Doch im 16. Jahrhundert ist es mit dem florierenden Handel vorbei.
Die Reformation bereitete dem üppigen Umgang mit Wachs in Norddeutschland ein vorläufiges Ende. Viele Klöster schlossen ihre Pforten und in den Kirchen wurde die Zahl der Altäre und damit der Kerzen drastisch reduziert. Der Wachshandel brach ein. Protestanten brauchten einfach weniger Kerzen. Im Leben der Menschen blieb eigentlich alles beim Alten. Je ärmer sie waren, desto dunkler war auch ihr Alltag. Künstliches Licht gehörte damals zu den Energiekosten. Und die, das wissen wir heute nur allzu gut, muss man sich erst mal leisten können.
Und so ist einem doch manches Mal das Mittelalter seltsam vertraut.
Ja, die Knappheit der Ressourcen, schon damals offensichtlich Thema, Remoff.
Ja, absolut. Man sieht das zum Beispiel, wenn so eine Stadt gebaut wird. Man braucht unendlich viel Holz. Wenn man sich vorstellt, Lübeck ist am Anfang aus Holz gebaut worden, bevor der Backstein dazukommt. Und natürlich sind dann ruckzuck Wälder abgeholzt. Und damit man nicht in so einer entwaldeten Gegend lebt, wie hinterher die Römer in Italien, fängt man relativ schnell an, im Mittelalter Holzentnahmen zu begrenzen. Und dafür zu sorgen, dass nachhaltig entnommen wird, dass die Wälder bleiben. Es gibt dann so Bannwälder um die Städte, in denen man nur mit besonderer Erlaubnis die Hölzer entnehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Vorstellung. Ich muss das, was im Umfeld da ist, was für mich erreichbar ist, auch schützen, damit ich es weitergeben kann an die nächste Generation. Ich glaube, man war eh viel nachhaltiger. Man hat ja total viele Sachen gebaut, wo man wusste, die werde ich selber nie erleben. Also wer den Grundstein für den Kölner Dom gelegt hat, der weiß genau, es wird Generationen dauern, bis es fertig ist. Ja. Und trotzdem macht man es. Und dieser Gedanke der Fürsorge oder des Eingebundenseins in den größeren Zusammenhang, das hat natürlich auch sehr viele religiöse Aspekte, der hat da sicherlich viel geprägt.
Also nachhaltig war das Mittelalter, obwohl es den Begriff noch gar nicht gab.
Genau, es war nachhaltig aus Not oder aus Selbstverständnis heraus. Man arbeitet ja auch viel nachhaltiger mit den Böden. Also es gibt dann relativ schnell auch eine Kenntnis davon, welche Fruchtfolge ist gut, was wächst, wo gut weiter. Und das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben und so gemacht. Das macht letztlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit aus, weil man nicht mit dem Setzen auf meinetwegen eine Monokultur alles riskiert. Das haben dann die Preußen gemacht im 19. Jahrhundert, wenn sie alles auf Kartoffeln gesetzt haben und dann kam der Kartoffelkäfer. Also man muss ein bisschen dieses kleinräumige und aus Erfahrungswissen gespeiste auch sehen.
In Ihrem Buch habe ich auch erfahren, es gab damals auch aufgrund der Holzknappheit zum Beispiel Mietsärge. Was hat es damit auf sich?
Also das ist schon fast Spätmittelalter, da wird es wirklich sehr knapp. Ja. Aber dann sagt man auch, das Holz wird jetzt nicht mehr genutzt für die Särge, sondern der Tote wird praktisch im Sarg auf den Friedhof gebracht und dann ist da unten eine Möglichkeit, ihn praktisch in die Grube zu bringen und den Sarg wieder rauszunehmen. Aber
dann wird der neu wiederverkauft.
Genau.
Aber nur das, für den Weg zum Grab. Aber im Grab liegt man dann ohne. Genau. Wir hatten mal eine Professorin für Nachhaltigkeit im Mittelalter hier zu Gast und die sagte auch am Beispiel von Lappen. Also es waren erst Kutten, dann waren es Pullis, dann waren es Polunder, dann waren es Decken, dann Handtücher und irgendwann Lappen und Dämmstoff und es wurde alles wirklich bis es gar nicht mehr ging, bis es auseinanderfiel und nicht mehr da war, genutzt.
Genau. Es findet sich für alles eine weitere Verwendung. Also, dass es da jede Menge Flickschuster gibt, das ist ja noch so ein Begriff, den wir kaum noch kennen. Das müssen wir uns ja mühsam wieder angewöhnen, dass man Textilien nicht kauft, um sie zweimal zu tragen und dann wegzutun, sondern dass man die Teile auch repariert und pflegt und weitergibt. Und das ist natürlich im Mittelalter extrem verbreitet. Da werden dann wertvolle Borden, die man auf Gewändern hat, auch abgemacht und auf das nächste Gewand wieder neu drapiert. Und natürlich, alles wird weiter genutzt, bis es dann zum Schluss in der Kloake landet.
Aufbruch in die Moderne heißt auch, es war die Zeit der Erfindung. Es musste ja ganz viel erst mal erfunden werden. Es gab zum Beispiel bis dato die Zahl 0 nicht. Was bedeutete, man konnte nicht wirklich rechnen.
Ja, also wenn ich die alten römischen Ziffern sehe, ohne 0 ist es ausgesprochen kompliziert. Mit der 0 bekomme ich eine ganz andere Systematik und kann addieren und subtrahieren und multiplizieren in einer ganz anderen Art und Weise. Insofern eine extrem wichtige Sache, dies umzustellen. Oder die Fibonacci-Folge, wo praktisch immer die beiden vorhergehenden Zahlen addiert werden und dann kommt eine Reihe bei raus, die auch bei ganz vielen Rechenfunktionen hilft. Und das passiert alles in der Zeit, denn es ist die Zeit, in der das Wissen geradezu explodiert, indem man auch die alten Schriften studiert, indem man auf arabisches Wissen zurückgreifen kann, in der die Universitäten gegründet werden. Und man muss sich vorstellen, das Mittelalter ist viel internationaler, als wir das denken. Mhm. Es sind die großen Gelehrten, die dort an den Universitäten lehren. Es sind Dominikaner, die das beherrschen. Und Dominikanerklöster gibt es in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nahezu überall in Städten, die was auf sich halten. Und die Leute sind im ständigen Austausch. Wissen wird durchgegeben, wird transportiert. Und insofern kann man sagen, wenn das einmal irgendwo geboren ist, einmal irgendwo da ist, geht es ganz schnell weiter.
Auch ohne Internet.
Auch ohne Internet, ja. Also wirklich mit einer extremen Geschwindigkeit. Also Ideen verbreiten sich damals auch rasant. Und man sieht das ja an der Architektur. Wenn das da eine Veränderung gibt, dann ist das etwas, was sich ganz schnell auch in andere Regionen transportiert. Oder die Brille auf der Nase ist auch etwas, was aus der Zeit.
Auch erst im Mittelalter, ne?
Genau.
Weil Sie gerade sagen, Architektur. Interessant ist, Sie haben ja in Berlin, wo Sie ja hauptsächlich arbeiten, einen Bohlenweg aus dem Mittelalter gefunden. Wir zeigen mal die Bilder. Vielleicht können Sie uns erklären, was es mit dem auf sich hat und was der im Grunde uns erzählt über das Mittelalter.
Ja, das ist wahnsinnig spannend. Bei den Ausgrabungen in Berlin, wir machen ja gerade die zurzeit größte Grabung in Deutschland hinter dem Roten Rathaus in einem Areal, was zu DDR-Zeiten total leergeräumt war, nur Straßenfläche war und was jetzt zurückgeführt wird in alte Parzellen. Und da kam mitten im Straßenbereich auf einmal ein Bohlenweg heraus, also eine große hölzerne Konstruktion aus mehreren Lagen. Und über den sind dann die Karren gefahren und über den ist Handel getrieben worden. Das ist natürlich ein Beispiel für eine echte Investition. Also wenn ich einen solchen Bohlenweg baue auf über 80 Metern haben wir ihn danach gewiesen. Das ist eine enorme Länge. Und also die Berliner Kollegen, die den ausgegraben haben, nur gestaunt. Da hat keiner mit gerechnet, dass in diesem wild bebauten Berlin auf einmal auf einer solchen Länge ein Bohlenweg herauskommt. Und das zeigt uns nochmal, wie investiert wurde und wie sich die Stadt in dieser Zeit noch extrem verändert hatte. Mhm. Ja, und wie nachhaltig dann.
Ja. Mhm. Und Sie sagten ja gerade schon, Brille, Kompass, glaube ich, ist auch in der Zeit
entwickelt worden.
Wenn Sie jetzt so einen Bohlenweg ausgraben, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben, was sagt der Ihnen? Also, das eben, wie Sie sagen, mehr in Städtebau, in Straßenbau investiert wurde, als man das angenommen hat?
Das zeigt ja vor allen Dingen, dass es eine Sorge für eine öffentliche Infrastruktur gibt, dass man handlungsfähig ist. Mhm. Also, dass der Stadtherr gemeinsam mit der Vertretung der Stadt agiert und die öffentliche Belange klärt. Und das ist ja eigentlich das Geheimnis der Stadt. Auf einmal ist es nicht mehr ein ferner Stadtherr, der das alleine macht, sondern es gibt tatsächlich eine neue Verfassung. Die Kaufleute nehmen ihr Schicksal selbst in der Hand. Die dürfen über die Belange der Stadt dann selber entscheiden. Sie bilden dann die Ratsversammlung. Das geht ja alles unheimlich schnell, dass sich das entwickelt.
Das heißt, Gesellschaft verändert sich auch in der Zeit.
Gesellschaft verändert sich unglaublich. Also es geht weg von der klaren Ständegliederung, es geht weg von den Abhängigkeiten, den Leibeigenschaften, die es tatsächlich auf dem Land gibt, hin zur Möglichkeit, sich selbst zu entfalten in Freiheit und tätig zu werden und selber auch Verbünde einzugehen, wie wir sie dann in der Hanse zum Beispiel kennen und tatsächlich auch vor Ort über eigene Rechtsfragen auch zu entscheiden. Und das ist eine Basis, dass etwas funktioniert. Wenn ich Rechtsverlässlichkeit habe, wenn ich Angelegenheiten selber regle, dann komme ich auch zu einem ökonomischen Wachstum.
Aber jeder war auch so ein bisschen seines Glückes Schmied. Das heißt, wenn ich in die Stadt kam, es gab ja für mich keine soziale Absicherung wie heute, sondern dann musste ich irgendwie sehen, wie ich zurechtkam, wenn ich vom Land mich getraut habe, in die Stadt zu kommen.
Also klar, jeder musste gucken, aber es gab unglaublich viel Aufschwungmöglichkeiten. Mhm. Also man konnte tatsächlich seine Karriere machen, weil die Stadt auch, wenn sie florierte, viele Arbeitskräfte brauchte und viele Gewerke. Und als nachgeborener Kaufmannssohn, der vielleicht das Geschäft nicht übernehmen konnte, wenn er das erfolgreich irgendwo in Westfalen hatte, der konnte auf einmal woanders in Berlin Karriere machen und da einsteigen. Also für viele gibt es Möglichkeiten. Mit den Sozialsystemen, das ist eine spannende Frage. Wie sieht das aus in dieser Stadt um 1200? Da finden wir relativ wenig, aber man muss sich vorstellen, dass es schon eine Sozialfürsorge gibt. Also relativ bald kommt es dann zu den zu Zünften, zu Gilden und dazu, dass praktisch die für ihre eigenen Leute auch die Sozialfürsorge in die Hand nehmen. Letzte Spitäler gründen, für eine Altenversorgung aufkommen. Also eine Bürgerschaft, die das auch sehr stark in den Blick nimmt. Natürlich auch unter den Aspekten der Zeit. Also arm wie Christus, man muss sich gerade um die Armen kümmern.
Aber weil Sie sagen, ein starkes Bürgertum, Kaufleute, Sie haben es erwähnt, mit der Gründung der Städte wuchs ja die Wirtschaft und der Handel und die Hanse entsteht. Ein riesiges, kennen wir besonders hier im Norden, Handelsbündnis, hier ja sehr populär. Und gestartet ist das Ganze allerdings eher als Reiseversicherung, habe ich jetzt gelernt. Die Geschichte der Hanse von Celine Sonnenberg erzählt.
Rostock, Hamburg, Lübeck. Nur einige der Hansestädte in Norddeutschland. Der Städte- und Kaufmannsbund reicht in seiner Blütezeit von der Ostseeküste bis nach Süditalien. Gregor Roman ist Experte für die Hanse an der Universität Rostock. Die Anfänge des Handelsbundes überraschend bescheiden.
Zunächst mal sind es einfach nur Kaufleute, die aus naheliegenden Gründen nicht so gern alleine reisen, weil das eine gefährliche Welt ist, in der sie unterwegs sind. Darum tun sie sich zusammen und schützen sich gegenseitig. Dann fangen sie an ihren Zielorten mit den örtlichen Autoritäten, den Fürsten, Königen zu verhandeln. Hier, wir kommen jedes Jahr zu euch, machen hier bei euch Geschäfte und könnt ihr uns nicht was Gutes tun, indem ihr uns bestimmte Privilegien erteilt.
Privilegien wie geringere Steuern und Zölle. Der König von England erlaubt den Kaufleuten der Hanse außerdem, in Konflikten untereinander und mit Kaufleuten aus anderen Ländern selbst Recht zu sprechen. Eine Mitgliedschaft in der Hanse lohnt sich, vor allem finanziell. Das sieht man in Rostock zum Beispiel an der Pracht in der Marienkirche.
Im 15. Jahrhundert ist diese Kirche, so wie sie jetzt hier steht, gebaut. Und da war die Hanse natürlich gerade auf dem Höhepunkt sozusagen. Und da sieht man eben auch in der Kirche, wie diese Kaufleute und Stadtbürger, wie die zeigen wollten, was sie haben. Und wie die natürlich auch ein kleines bisschen angeben wollten mit dem, was sie haben.
Doch dieser Reichtum kommt nicht bei allen Bürgern an.
Dieses Geld hat natürlich zunächst mal in erster Linie die Kaufleute reich gemacht, wenn sie erfolgreich waren. Die allermeisten Menschen in einer Stadt wie Rostock um 1400 werden wahrscheinlich von der Hanse gar nicht viel mitbekommen haben. Das war eine Veranstaltung für die Kaufleute. Wenn die einfachen Leute in der Stadt etwas davon mitgekommen haben, dann waren sie wahrscheinlich eher dagegen, weil dafür ihre Steuergelder ausgegeben wurden.
Ein weiterer großer Konflikt: Wie sehr mischen sich Städte in die Arbeit der Hanse ein? Und wie viel politischen Einfluss hat die Hanse selbst?
Wo die Hanse wichtig wird, das ist, wenn es in den Städten zu politischen Unruhen kommt. Also wenn in einer Stadt die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung gegen den Stadtrat rebellieren. Dieser Stadtrat zeichnet sich dadurch aus, dass seine Mitglieder meistens aus wenigen Familien kommen und diese wenigen Familien sind sozusagen über die Stadtgrenzen hinaus innerhalb der Hanse miteinander kreuz und quer verwandt und verschwägert. Da hat man so eine Art gesamthansische Elite. Und wenn deren Herrschaft angegriffen wird, dann reagiert die gesamte Hanse und dann funkt die Hanse auch in die Städte hinein. Zugunsten der Ratseliten und zu Ungunsten der breiten Masse der Bevölkerung sozusagen.
Das funktioniert vor allem wegen des selbstbewussten Auftretens der Hanse-Kaufleute. Häufig mehr Schein als Sein.
De facto sind auf so einem durchschnittlichen Hansetag 10, 12, 15 Städte versammelt. Aber vom ideologischen Anspruch her tun die immer so, als würden sie alle Kaufleute von 200 Städten vertreten. Und interessanterweise kommen sie damit auch lange genug durch, dass sie so einen politischen Einfluss im Grunde in ganz Nordeuropa entwickeln können.
400 Jahre lang ist die Hanse trotz ihrer eigentlich sehr lockeren Organisationsstrukturen ein wichtiger Spieler in Nordeuropa. Erst im 16. Jahrhundert mit der Kolonialisierung und dem Erstarken der Kolonialmächte wie Spanien und Portugal endet die Zeit der Hanse. Doch bis heute ist sie gerade in Norddeutschland identitätsstiftend.
Ja, schon sehr, sehr spannend, die Hanse, weil im Grunde war es ja so ein Vorläufer fast der Europäischen Union, kann man sagen. Kooperationen bilden.
Absolut. Und auch
in der Stärke stärker oder in der Gemeinschaft stärker sein als alleine.
Und auch bei der EU oder ihren Vorgängern ging es natürlich um Wirtschaftsräume. Mhm. Um größer werden, gemeinsam stärker werden, auftreten können, andere Handelsbedingungen heraushandeln bei Dritten. Und genau das Gleiche ist die Grundlage für die Hanse. Nur gemeinsam konnte man sich auf diese gefährliche Reise machen. Ja. Nur gemeinsam konnte man das Risiko tragen.
Wir sind jetzt mitten in einer Ausgrabungsstätte. Für mich ja was Neues, für Sie ist Ihr Terrain und hier liegt auch ganz viel Werkzeug. Wann haben Sie letzte Mal so eine Kelle, eine Zahnbürste und Pinsel in der Hand gehabt?
Also Kellen schon öfter mal, Zahnbürste ist schon ein bisschen her. Da lasse ich lieber diejenigen ran, die da mehr von verstehen. Und wenn es so fein wird, dann sind auch oft schon unsere Restauratoren gefragt.
Und jetzt sind Sie eher so der, der kommt und das Ganze im Blick hat.
Genau.
Wie zum Beispiel hier auf dem Petriplatz. Ja. Wir sind jetzt mitten in Berlin in einer Ausgrabungsstätte. Erklären Sie am besten, wo genau und was wir hier sehen.
Ja, wir stehen hier tatsächlich mitten in Berlin am Petriplatz. Berlin ist eine Doppelstadt. Auf der einen Seite, um die St.-Nikolai-Kirche, rechts der Spree, ist Berlin gewesen und auf der anderen Seite ist Köln. Wieso das so ist, eine komplizierte Geschichte, aber man hat zwei Städte, man hat zwei Räte zu besetzen, man hat mehrere Aufstiegsmöglichkeiten, man hat vielleicht auch zwei Gründer, die investieren, das spielt da alles eine Rolle. Man sieht, wie wichtig dieser Ort ist, dass man das so macht. Und wir sind jetzt an einer Stelle, die mitten im Herzen dieser Stadt liegt, wo die erste Kirche entstanden ist. Claudia Mehlisch hat da jahrelang ausgegraben und tatsächlich Gräber gefunden, die über C14, über heute schon, auf ungefähr 1160 datiert werden können. Also wirklich ganz früh. Das ist 70 Jahre vor der ersten schriftlichen Erwähnung. Also die Gründungsfragen können nur die Archäologen beantworten. Das kriege ich mit schriftlichen Quellen überhaupt nicht hin. Und genau aus dieser Zeit gibt es auch schon Funde, also aus der Zeit um 1200. Wir haben am Petriplatz tatsächlich eine vielfältige Bauentwicklung. Und Archäologie ist ja super kompliziert, wenn wir uns das anschauen. Am wichtigsten sind eigentlich hier, ich zeige das mal an, diese kleinen Straten, die man hier sieht.
Diese Linien.
Diese Linien. Ja. Dazu brauche ich dann auch Kratzer, um die wirklich sauber freizulegen und auch so abzunehmen, dass ich immer nur alles habe, was aus einer Schicht kommt. Also was ich hier sehe, was so schön glatt ist, das ist eine Lehmunterfütterung. Ja. Und dann sehe ich hier andere Streifen wieder, so schwarz, da ist man meistens gelaufen, das ist so ein bisschen der Dreck unter den Schuhen. Und nun schaut man hier zur Seite und sieht, da ist das ja ganz anders. Mhm. Dann erkenne ich, hier ist ein Keller abgetieft worden.
Ja.
Und dieses Niveau gehört zu diesem Keller, der hier ist. Und es gab an einigen Stellen sogar Holz, sodass man diesen Keller sogar datieren konnte.
Yeah.
Wenn man genau schaut, sieht man, hier drunter ist noch eine Grube.
Und jedes Mal ist man total entzückt und verzückt, wenn man als Archäologe wieder eine neue Schicht und eine neue Höhle und eine neue...
Ja, natürlich. Also das ist das Tolle an der Archäologie. Yeah. Man sieht alles zum ersten Mal.
Yeah.
Und man muss das wieder einbinden in eine große Theorie, in eine große Idee. Und,
wie ein großes Puzzle im Grunde, ne? Wo man wieder ein Teil findet.
Mhm. Und wo viele fehlen. Ja. Trotzdem muss es zum Ergebnis kommen.
Ja. Und dieser Petriplatz, Sie sagen schon, es gab damals Neu und Köln. Und das war wirklich so die Anfänge von Berlin. Und da haben Sie ja außer dieser Ausgrabungsstätte noch so ein anderes Herzensprojekt eigentlich. Und das ist das Petri-Haus. Ja. Was hat es mit dem auf sich?
Also wir haben dann jetzt tatsächlich über der Ausgrabung, die obere Mauer hier gehört zur Lateinschule und dieser gesamte Bereich ist tatsächlich zu sehen in diesem neuen Haus. Wir haben über der ältesten Schule von Berlin und über Teilen der ältesten Kirche tatsächlich ein Haus gebaut in 7 Etagen. Und der Besucher wird ab Mitte nächsten Jahres in dieses Haus hineingehen können, unten die Ausgrabung sehen und dann über diese ganzen Etagen sich hocharbeiten.
Hier sehen wir das Haus auch, das ist ja schon fertig gebaut jetzt.
Genau, es ist fertig gebaut und da sind unsere Werkstätten drin. Da kommt also die Fundreinigung rein, da werden die Restauratoren tätig sein, da werden Magazine drin sein, vom Landesdenkmalamt werden Menschen da sein, von uns, vom Museum für Vor- und Frühgeschichte, der staatlichen Museen werden viele, viele Mitarbeiter da sein, die auch bereit sind, praktisch ihre Arbeit direkt zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir als Archäologen in Kontakt mit den Menschen kommen und sie auch informieren darüber, wie wir zu Erkenntnissen kommen.
Das heißt, ich kann im Grunde wirklich erleben, wie Archäologen arbeiten auf den verschiedenen Stockwerken und Niveaus. Die einen pinseln vielleicht noch, die zweiten sortieren schon ein, die dritten kategorisieren.
Genau, genau. Es sind nicht immer die Funde vom Petriplatz, die sind irgendwann durch, aber die anderen aktuellen Funde aus Berlin, und es werden immer welche kommen, die werden dort auch bearbeitet. Und das kann man nachvollziehen. Also man kriegt wirklich einen Einblick in die aktive Arbeit der Archäologen und auch in die Erkenntnisprozesse und auch in das, was wir inzwischen mehr wissen vom Mittelalter.
Hier zeigen wir noch mal, so sieht der Petriplatz aus. Also da sieht man, wie viel man da schon gefunden hat. Was sehen wir jetzt hier? Vielleicht können Sie das auch noch
beschreiben. Ja, das ist jetzt ein Bild von den Ausgrabungen. Da sahen wir gerade ein hölzernes Fundament einer Kirchenbauphase, die dort gewesen ist.
Gefunden.
Genau. Genau, es sind über 4000 Skelette am Petriplatz freigelegt worden. Und Claudia Medisch macht da gerade ein großes Programm. Wir wollen herausfinden, woher kamen die ältesten Berliner und wollen überhaupt mehr wissen über die Anfänge der Stadt.
Ich sage jetzt mal so ganz wirtschaftlich, das ist ja eins der teuersten Baugrundstücke der Stadt. Es ist ja mitten in der Nähe vom neuen Stadtschloss, ja. Da Leipziger Straße die Ecke, also es ist wirklich mittendrin, ja. In Mitte. Bleibt das eine Ausgrabungsstätte oder wird die irgendwann zugemacht und dann wird doch was Modernes draufgebaut oder was?
Also da gibt es ein ganz tolles Projekt. Also unser Haus steht ja schon und daneben ist im Augenblick die Baugrube. Die Fundamente sind schon gesetzt und da soll auf den Fundamenten der letzten Kirche, die von Ulbricht gesprengt wurde, dann tatsächlich das House of One entstehen. Also ein Gebetshaus für drei Religionen mit einer Moschee, mit einer Synagoge, mit einer Kapelle und vielen Gemeinschaftsräumen. Also ich finde, das ist ein Projekt, was unserer Zeit wirklich gut ansteht. Und wenn wir so praktisch Geschichte fortführen und jetzt hier zu uns wiederholen, dann ist das auch Sinnstiftung und dann werden diese vielen Verletzungen in der Stadt Berlin auch ein bisschen geheilt und man bekommt wieder mit, wo ist denn eigentlich die Mitte? Das sieht man ja heute gar nicht mehr.
Das stimmt. Mittelalter lebendig machen, das, was Sie machen, das will man auch natürlich an anderen Orten. Bei uns in Schleswig-Holstein zum Beispiel, genauer gesagt in Lübeck. Und dort baut man gerade ein Kloster nach. Johanna Le Peer war dort.
Eine Zeitreise weit zurück ins Mittelalter. Tatsächlich fühlt sich das hier ein bisschen so an, im Lübecker Geschichtserlebnisraum Roter Hahn. Dort entsteht der Nachbau des früheren Klosters Rheinfeld, so originalgetreu wie möglich.
Wir bauen hier wirklich fast so wie im Mittelalter. Natürlich verwenden wir auch Maschinen, im Mittelalter würde man nur mit Handwerkzeugen arbeiten. Aber die eine oder andere Schraube ist ja auch versteckt mit drin. Aber wir möchten hier weitestgehend auf Metall verzichten. Und hier stehen halt nicht so diese wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund, sondern man kann sich ja auch Zeit lassen und dann eben auch wirklich was Schönes bauen.
Der Klosternachbau ist Teil eines Sozialprojekts für Kinder und Jugendliche. Irgendwann kam auf dem Bauspielplatz die Idee auf, das mittelalterliche Kloster nachzukonstruieren. Nach jahrelanger Arbeit an der Finanzierung flossen 2008 die ersten Fördergelder. Die Klosterkirche mit handbemalten romanischen Bildtafeln ist schon fertig. Eine landesweit einzigartige Arbeit. Illustrator Felix Karweig gestaltet die Klosterwände und gibt Kindern aus der Nachbarschaft Zeichenunterricht. Das Bild im Mittelalter funktionierte allerdings ganz anders als Gemälde heute.
Man hat sich damals nicht um Realismus oder Individualität bemüht. Ähnlich wie auch die meisten Kirchenkünstler oder Maler ja auch anonym geblieben sind und meistens auch keine Signatur hinterlassen haben. Sie gehörten normalerweise wie das Handwerk auch, der Zimmermann oder der Steinmetz, zur Kirchenbaustelle als ein Handwerk dazu.
Selbst die Farben mischt er mit mittelalterlichen Zutaten an. Leim, Farbpigmente. Die Motive waren weit mehr als Verzierung.
Das Bild sollte die Menschen auf jeden Fall belehren und ermahnen. Im geistlichen und kirchlichen Sinne sollte es die Menschen auch stärken und kräftigen im Glauben natürlich. Und natürlich auch sehr häufig sollten die Bilder ermahnen und abschrecken, um zu zeigen, so geht es nicht.
Mittelalter erleben, bis ins kleinste Detail. Sogar die Glockenform und damit wohl auch ihr Klang, wie damals. Das Originalkloster Rheinfeld wurde 1186 bei Lübeck gegründet. Heute ist nur noch eine Mauer davon übrig. Ein paar Kilometer entfernt steht die dazugehörige, noch erhaltene Kirche. Kloster waren Orte des Wissens und der Wirtschaft. Mittelalterliche Urkunden zeigen, dass die Mönche zum Beispiel Getreide und Holz verkauften. Martin Schröter hat das erforscht.
Die Gegend ist ganz neu durchstrukturiert worden. Man hat Dörfer angelegt. Wir wissen eben, dass sie ihre Waren in Lübeck auf dem Markt feilgeboten haben und auch dringend gebraucht wurden. Eine mittelalterliche Stadt braucht so eine Umgebung, wo sie sich dann die Dinge beschaffen kann, die man selbst nicht produzieren kann.
Eine Geschichte mehr als 800 Jahre alt. Heute lebt sie wieder auf.
Ja, ein tolles Projekt und überhaupt sind ja Klostern und Kirchen auch unglaublich ergiebig, was man dort alles findet. Sie haben Ihre Doktorarbeit damals über einen Damenstift geschrieben. Was waren da so Ihre Erkenntnisse und wo waren Sie ganz verwundert, was Sie da entdeckt haben?
Ja, ich war fasziniert, tatsächlich die Geschichte dieses Damenstifts bis in karolingische Zeit zurückverfolgen zu können und tatsächlich auch zu sehen, wie sich das entwickelt, wie es immer größer wird und eigentlich nachzuweisen, wie mächtig diese Frauen damals waren. Also das ist eine Äbtissin, die das leitet, die ist Reichsfürstin, die ist quasi bischofsgleich. Der Bischof darf da nur eine Messe lesen, wenn sie es erlaubt. Also vieles, was heute noch in der katholischen Kirche debattiert wurde, war damals schon im Sinne der Frauen in vielen Bereichen entschieden. Und das wirft doch mal ein Bild darauf, dass Frauen im Mittelalter, auch gerade in dieser Zeit um 1200, Gisela Greif, schreibt da lange drüber, eigentlich viel mehr Rechte hatten, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Man denkt immer, das ist alles in der Neuzeit gekommen. Nein, Frauen haben auch Geschäfte, waren Kauffrauen tatsächlich, haben Handwerke geführt und so weiter. Also es gibt
das heißt, die waren schon mal weiter in der Entwicklung, in der gesellschaftlichen, und dann haben sie wieder ganz viele Rechte verloren, bis sie heute wieder mühselig sich erkämpft haben?
Ja, also ich glaube, in vielen Punkten ist man heute natürlich auch schon wieder weiter, aber tatsächlich muss man das so sehen. Sie waren in vielen Punkten sehr weit und hatten Sonderstellungen erreicht, die natürlich auch von vielen Seiten immer wieder bekämpft wurden, aber sie sind da gewesen.
Wenn wir das jetzt alles so gerade die Anlage sehen und das, was wir besprochen haben, die Ausgrabung sehen, das ist ja doch unglaublich viel Engagement, Arbeit, die darin steckt, Geschichte lebendig zu halten. Wie wichtig ist das?
Es ist total wichtig. Und in das Buch sind ja ganz viele Arbeiten von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in ganz vielen Städten eingeflossen, die seit Jahren sich darum bemühen. Und wir können dieses Puzzle tatsächlich nur zusammenbringen, wenn wir immer und überall praktisch jede Baugrube nutzen, um da hineinzuschauen, in Hamburg, in Bremen, überall. Und dafür müssen natürlich die Landesämter auch ein bisschen ausgestattet sein. Das muss da sein. Und erst in der Summe, in der Zusammenschau, entsteht dann wirklich das Bild. Und da sind wir wirklich weit gekommen in den letzten Jahren. Man kann sagen, eigentlich so richtig Denkmalpflege in mittelalterlichen Städten gibt es vielleicht seit 30, 40 Jahren.
Und vorher hat man sich vor allem auch viel auf schriftliche Dokumente verlassen. Und jetzt arbeitet man viel enger zusammen, wenn ich das richtig verstehe, die Archäologie.
Ja, früher hat man gedacht, Mittelalter, ach, das steht alles in den Quellen. Ja. Überhaupt nicht. Also, ich komme zu ganz anderen Erkenntnissen.
Ja, und ich finde es total spannend, was Sie uns erzählt haben. Wie gesagt, ich habe auch so ein schmuddeliges Mittelalterbild gehabt. Irgendwie ist immer eine Menge Dreck, eine Menge Schlamm, eine Menge Armut. Aber dieses Bunte, dass man Bilder gemalt hat, wie wir auch gerade gesehen haben, überhaupt Farben, habe ich in meinem geistigen Auge gar nicht so gesehen vom Mittelalter. Also von daher vielen Dank dafür. Und Sie bereiten ja auch gerade wieder eine spannende Ausstellung vor. Ich glaube, da geht es diesmal um Genghis Khan, ne?
Genau, 26. In 2 Jahren wird Genghis Khan und die Welt der Mongolen in Berlin gezeigt werden. Das wird spannend, denn das ganze Mittelalter hätte anders laufen können. Die Mongolen waren in Liegnitz, das ist bei Breslau, also gar nicht weit von Berlin entfernt. Wenn sie durchmarschiert wären, wäre unser Mittelalter ganz anders verlaufen.
Dankeschön, Herr Wehmer. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns einen bunten Sonntag gemacht haben und Licht ins mittelalterliche Dunkel gebracht haben. Morgen kommt Dr. Ulrich Schneider, Sozialexperte, und Lieblingskollege Hinak Baumgarten wird für Sie da sein und mit Ihnen in die neue Woche starten. Freuen Sie sich. Wir freuen uns auch, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.